Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute weiter in einem 14. Teil unterwegs mit Jesus. Und die letzten drei Male, Andreas hat das ja gerade schon gesagt, haben wir über die Seligpreisungen gesprochen. Und das möchte ich heute noch einmal tun und dann damit abschließen. Lass mich daran erinnern, vielleicht an ein, zwei Dinge, die ich gesagt habe, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir sie behalten, dass wir sie mitnehmen. Die Seligpreisungen sind der Schlüssel zur Bergpredigt und zu großen Teilen der Lehre Jesu überhaupt. Man sagt, die Seligpreisungen sind die Präambel, das Vorwort der Bergpredigt. Aber viele sagen, es ist eine Vorabzusammenfassung. Die Bergpredigt ist relativ lang, viele Worte, viele Beispiele. Und es beginnt alles mit dieser Präambel, mit diesen Seligpreisungen, wo du ganz, ganz konzentriert Wahrheit auf ganz, ganz engem Raum hast. Und deshalb sind diese Dinge so gut, sie abzuspeichern, was sie zu bedeuten. Man kann sie sich gut merken, man kann sie mitnehmen. Die Seligpreisungen sind schon der Hammer. Es geht in der Bergpredigt, aber auch in den Seligpreisungen, um das Wesen Gottes. Und es geht um das Wesen des Reiches Gottes. So wie Gott ist, so ist sein Reich. Er herrscht in diesem Reich und sein Wesen setzt sich dort durch. Also diese Präambel, diese Seligpreisungen, es geht um das Wesen des Reiches Gottes. Und noch einen Schritt weiter, es geht um das Wesen der Bürger des Reiches Gottes. Das Wesen Gottes ist das Wesen des Reiches Gottes. Und wir kommen in dieses Reich und wir werden immer mehr verändert. Und so wird es auch das Wesen der Bürger des Reiches Gottes, weil Jesus in seiner Gnade und in seiner Liebe uns immer mehr verändert. Jemand hat mal gesagt, die Seligpreisungen, wenn man sich die Welt so anguckt, das stellt alles auf den Kopf. Das mag einem so vorkommen, wenn man neu dazukommt. Aber eigentlich stellt Gott alles auf die Füße mit seinem Reich. Jetzt steht's auf dem Kopf. Die Welt steht auf dem Kopf. Diese gefallene Welt steht auf dem Kopf. Das ist crazy. Ja, das Reich Gottes stellt diese Welt auf die Füße. Und das ist das, was die Seligpreisungen auch wollen. Ein sehr bekannter Theologe, den ihr alle bestimmt mal vielleicht hier und da was gehört habt oder von gelesen habt, A.W. Tozer, hat mal eine ganz interessante Sache gesagt über die Seligpreisungen. Er hat gesagt: Eine einigermaßen genaue Beschreibung der Menschheit für jemanden, der sie nicht kennt, wäre, wenn man die Seligpreisungen nehmen würde und sie auf den Kopf stellte und sagen würde, schau, das ist die menschliche Rasse. Also das Reich Gottes ist völlig anders. Es ist das Wesen Gottes, das Wesen dieses Reiches ist völlig anders als alle Reiche dieser Welt. Und ich finde das eine ganz, ganz interessante Beobachtung und Definition. Wenn man die Seligpreisungen nimmt und man dreht sie rum, stellt sie auf den Kopf, dann hast du die Menschheit, wie sie ist. Aber Jesus verändert uns Menschen durch sein Reich und in seinem Reich. Und unser Auftrag ist es ja, eine Alternativgesellschaft zu sein. Jesus hat ja gesagt, dass dieses Reich wie ein Sauerteig ist, den eine Frau nimmt und dann mengt sie ihn unter Mehl und der ganze Teig wird durchsauert. So soll durch uns als Bürger dieses Reiches eine Alternativgesellschaft mitten in der real existierenden Gesellschaft entstehen, die immer mehr Einfluss nehmen, so dass Gott diese Welt auf die Füße stellen kann. So viel vielleicht noch mal zu einer etwas längeren Einleitung bei diesem letzten Teil. Aber das wäre mir so wichtig, dass wir das abspeichern und mitnehmen. Heute geht es mir noch mal um zwei Verse, nämlich den Vers 5 und den Vers 9 in Matthäus, dem 5. Kapitel. Und ich lese sie direkt beide einmal vor. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Es beginnt also heute mit den Sanftmütigen und mit einer Verheißung. Sanftmütige erben das Land im Reiche Gottes. Nicht die, die mit den Ellbogen besonders gut rechts und links zuhauen können, nicht die Durchsetzungsstarken, nicht die Schlauen und die Bessergebildeten, nicht die Reichen, nein, Sanftmütige erben das Land. Das ist die Natur dieses Reiches. Fragt sich nur, was genau ist jetzt eigentlich Sanftmut? Und ich muss zugeben, ich hatte da früher auch so ganz abstruse, wenn mich gefragt hätte, Uwe, was ist Sanftmut? Ganz, ganz abstruse Bilder, was das so sein kann. Ich dachte immer, ja, an jemand, der sich nicht so durchsetzen kann und der sehr, sehr schüchtern ist. Und dann würde man sagen, oh, der ist sehr, sehr sanftmütig. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Im guten alten Rienecker Bibellexikon, was ja in den Wohnzimmern und den Büchereien von in vielen christlichen Haushalten zu finden ist, Gott sei Dank, da gibt es eine schöne Definition, wenn man da mal nachguckt. Rienecker Bibellexikon sagt, was Demut ist, was Demut in unserem Verhalten gegen andere ist, Gegensatz Hochmut, das ist Sanftmut bei unserer Reaktion auf das Handeln anderer gegen uns. Gegensatz Zorn. Noch einmal, was Demut in unserem Verhalten gegen andere ist, Gegensatz wäre Hochmut, das ist Sanftmut bei unserer Reaktion auf das Handeln anderer gegen uns. Der Gegensatz wäre Zorn. Das heißt, was ich so ein bisschen hier raushöre, und das gefällt mir sehr gut, ist Sanftmut ist die Reaktion der Demütigen. Demut ist eine Aktion. Ich gehe mit dir, ich begegne dir in Demut. Sanftmut ist eine Reaktion. Und zwar auf eine nachteilige Situation für mich. Eine Situation, die mir nicht gefallen kann. Vielleicht auch eine ungerechte Situation. Und statt im Zorn zu reagieren, das wäre das Gegenteil, reagiere ich in Sanftmut eben aus einer gewissen Demut heraus. Und Demut, das haben wir ja nun oft auch schon besprochen, Demut bedeutet, dass ich mir meine Abhängigkeit von Gott bewusst bin. Dass alles, was ich bin und habe und wie es mir geht und was morgen kommt und so, dass alles, mein Leben ist in der Hand Gottes. Das zu wissen, das auf dem Schirm zu haben, das ist eigentlich, was Demut bedeutet. Und solche Leute reagieren eben auch anders. Reagieren eben auch anders auf Menschen, die ihnen vielleicht Böses wollen. Jesus, der König der Könige, der Sohn des ewigen Gottes, Teil der Dreieinigkeit von Anfang an, der erwartete Messias. Alle haben auf diesen Messias gewartet, dass er endlich kommt und die Römer rausschmeißt und auf den Tisch haut und für klare Verhältnisse sorgt. Wie ein starker König, so wie David. Auf dem Thron Davids sollte er doch wieder sitzen. Und das haben sie nicht so gut verstanden. In Matthäus 21, Vers 5, saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin. Ein König kommt auf einem Ross, auf einem Kriegsross, auf einem Streitross, beste Züchtung. Nein, auf einer Eselin und er kommt sanftmütig. Und was bedeutet das? Er lässt sich anklagen, er lässt sich foltern, er lässt sich bespucken, er lässt sich ans Kreuz nageln. Er reagiert aus einer Sanftmut heraus. Unser allergrößtes Vorbild. Also wenn Gott uns einlädt, in seinem Reich teilzuhaben an Sanftmut und Sanftmütigkeit zu erlernen oder zu bekommen, dann macht er das nicht so von seinem hohen Thron herab, sondern er weiß genau, was das bedeutet, nicht zurückzuschlagen. Dafür ist er Mensch geworden. Das hat Jesus. Jesus hat uns wahres Menschsein vorgemacht. Wie schön ist das denn? Nun möchte ich zwei Dinge dabei betonen. Das erste ist Sanftmut gegenüber Menschen. Das ist, worum es mir zunächst mal geht. Sanftmut gegenüber Menschen. In der Bergpredigt geht es dann so weiter zu diesem Thema, dass Jesus sagt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Hier geht es um Sanftmut. Hier geht es darauf, wie ich einem Aggressor gegenüber reagiere. Und es geht auch um ein ziemliches Missverständnis. Nun, ich stehe dem Pazifismus sehr nahe und verabscheue Gewalt und möchte sie gerne vermeiden, wo es nur geht. Und trotzdem ist dies kein Verbot, zum Beispiel mich zu wehren, wenn einer mein Leib und mein Leben angreift oder gar meine Familie. Das ist oft fälschlicherweise so verstanden worden, fälschlicherweise aus meiner Erkenntnissicht. Es ist kein Verbot, mein Leben oder das Leben anderer zu verteidigen, sondern es ist ein Verzicht auf Rache. Und das, jeder Jude, jeder Rabbiner, der das gehört hat, der versteht das auch so. Das ist das recht typisch Jüdisches. Ist ja interessant, dass Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt. Auf die rechte. Warum auf die rechte? Das ist ein Terminus technicus. Das hat man damals sehr gut verstanden. Jetzt stelle ich mir vor, Andreas, du stehst vor mir und ich werde dir jetzt auf die rechte Wange schlagen. Ich bin Rechtshänder, deine rechte Wange. Das würde bedeuten, ich schlage mit der Rückhand. Also es geht nicht um einen Angriff auf Leib und Leben. Ja? Jesus sagt nicht, und wenn dir ein Messer in den Bauch rammt, dann dreh dich rum, dass er dir nur eins in den Rücken rammen kann. Das soll hier nicht gesagt werden. Sondern wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand, das ist der Schlag der Verachtung mit der Rückhand, das ist Beleidigung. Er sagt, ach, hau doch ab, du. Ja? Das ist der Schlag der Beleidigung, der Verachtung. Vielleicht gut zu vergleichen, wenn jemand böse über dich spricht. Und hinter deinem Rücken redet und du weißt, dass da ist jemand so missgünstig und redet über dich böse, behandelt dich geringschätzig. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wirst du ihn auch geringschätzig behandeln? Wirst du auch hinter seinem Rücken reden? Wirst du diese Dinge auch tun, die ja so menschlich sind? Aber im Reich Gottes dürfen wir uns mehr und mehr von Demut motiviert auf die Füße stellen lassen. Und wir dürfen böse Kreisläufe durchbrechen. Das ist, was Sanftmut macht. Sanftmut ist für mich eigentlich sogar eine Waffe. Ja? Sanftmut ist nicht Schwäche. Nein, Sanftmut ist unfassbare Stärke. Es bedeutet, dass ich in der Lage bin, böse Kreisläufe zu durchbrechen von Unrecht. Ja? Mahatma Gandhi, der bekannte indische Präsident und der das Land so sehr verändert hat, er hat viele schlaue Sachen gesagt und einmal und öfter hat er auch die Bibel zitiert, auch wenn er kein Christ war. Und hier zitiert er die Tora und sagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Das ist stark. Auge um Auge, jeder ist ja immer im Recht, jeder weiß es ja immer besser. Und die Bibel sagt ja Auge um Auge, Zahn um Zahn, also du hast mein Auge, ich habe dein Auge, jetzt hast du wieder mein Auge, jetzt habe ich dein Auge, sind wir beiden schon mal fertig. Und irgendwann ist die ganze Welt blind, bis jemand bärenstark sanftmütig bereit ist zu sagen, ich durchbreche diesen Kreislauf, ich mache da nicht mit. Ich weigere mich, in diesem Hasskreislauf mitzumachen. Ich weigere mich, böse über andere zu reden. Ich weigere mich, hinterm Rücken zu reden. Eine ganz, ganz wichtige Sache, Sanftmut. Geboren aus der Demut. Mensch, ich bin doch abhängig von Gott. Mein Leben ist doch in Gottes Hand. Und wenn jemand böse über mich redet oder jemand über mich herzieht, ich darf mich an Jesus freuen und dass er mit mir ist und so weiter. Und ich darf solche Kreisläufe durchbrechen. Also, das finde ich schon mal eine ganz, ganz tolle Sache, was Sanftmut hier tun kann, wirklich Frieden in die Welt zu bringen und in dein Umfeld zu bringen. Das ist Sanftmut gegenüber Menschen. Aber ich glaube, was auch gemeint ist, auch immer wieder in der Schrift, es gibt auch eine wichtige Sanftmut gegenüber Gott. Sanftmut gegenüber Gott, mich ihm anzuvertrauen und ihn machen zu lassen in meinem Leben. Auch mit Dingen, in die er mich vielleicht hineinführt oder so, die mir nicht so gefallen. Als junger Mann, Anfang 20, hatte ich eine unfassbare, grausige Zahnarztphobie. Und so sahen auch meine Zähne aus. Das hatte ein bisschen mit meiner Kindheit zu tun. Mandeln rausbekommen, als ich noch ganz, ganz klein war, mach den Mund auf. Und auch später beim Zahnarzt, wenn weh tut, dann kneife ich einfach in den Arm und dann habe ich gekniffen wie ein Weltmeister. Und dann hat er gesagt, stell dich nicht so an, das kann gar nicht weh tun. Naja, war nicht so einfühlsam immer. Aber ich will ja gar nicht rumjammern, aber ich will nur sagen, ich hatte diese Phobie. Ja? Es war schon peinlich. Ich sitze da, ich werde nie vergessen, einmal, ich sitze in einem Zahnarztstuhl, da kommt eine junge Zahnärztin rein, ein junges Mädchen, und ich bin nur T-Shirt an, ich bin kletschnass geschwitzt. Eine Panik, aber ich bin immer gegangen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der kam in meine Gemeinde damals und wir wurden Freunde. Und der war Zahnarzt. Aber erstmal war das gar nicht das Thema. Wir haben uns unterhalten, wir haben uns mal getroffen und so. Und irgendwann habe ich ihm meine Geschichte erzählt und alles und so. Und er hat sich das alles angehört und hat gesagt, du Uwe, weißt du was, hast du nicht Lust am Mittwoch Mittags ist ja die Praxis zu, dann bin ich da alleine, dann kommst du mal, da zeige ich dir mal die Praxis, da zeige ich dir mal die Bohrer und was da so geht und wie das alles so funktioniert und darfst alles mal anfassen. Und ich schätze mal, ich war so 27, 28. Und ich ging in seine Praxis und saß da wie ein kleiner Junge und durfte mit den Bohrern spielen und durfte mir das alles mal angucken und Fragen stellen und so. Und dann hat er gesagt, du, wenn ich den Stuhl jetzt ein bisschen zurückfahre, dann könnte ich ja einfach mal gucken. Einfach, damit man mal weiß, was denn Sache wäre. Ich mache gar nichts, ich gucke einfach nur. Ja? Und dann fuhr er mich zurück und es war unfassbar für mich. Ich habe keine Angst. Mein Freund Jörg, der es gut mit mir meint, der guckt jetzt mal, wie er mir helfen kann. Und in diesem mich angenommen wissen, hier ist ein Freund, hier ist jemand, dem mir etwas Gutes tun. Auf einmal war die Angst weg. Wenn du so viele Jahre damit verbracht hast, das war kein Zahnarzt, das war mein Freund Jörg. Und so konnte ich ganz sanftmütig mich einfach fallen lassen. Und es wurde eine lange Behandlung und es waren sehr viele Male, die ich dann in seine Praxis gekommen bin und so weiter. Und es war auch nicht alles schön, es war auch nicht alles angenehm. Nein, vieles war wirklich nicht angenehm. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt seitdem Zahnarzt-Fan bin und am liebsten jeden Tag gehen würde. Nein. Aber es ist schon was anderes, wenn die Angst weg ist. Weil die Angst ja jeden kleinsten Schmerz sofort verzehnfacht und so. Und so glaube ich auch, dass wenn wir zu Gott kommen und wenn wir uns ihm ausliefern, wir das auch sanftmütig tun dürfen. In dem Wissen, dass wir geliebt sind und dass er Positives will. Und dass unser Leben nicht von Zufällen bestimmt ist, sondern dass alles das, was mir widerfährt, und manchmal gefällt mir das überhaupt nicht, was mir gerade so widerfährt, ich aus Gottes Hand nehmen darf. Ich habe einen himmlischen Zahnarzt, einen Herzensarzt. Ich habe jemanden, der es gut mit mir meint und der mich manchmal ganz schön herausfordert. Er ist auch mein Ausbilder. Er ermutigt mich, er traut mir was zu, er fordert mich heraus. Und dazu braucht es auch Sanftmut. Das Gleiche gilt auch für Gottes Wort, wie wir mit Gottes Wort, mit der Bibel umgehen, dass wir Raum dafür schaffen in unserem Leben und dass wir eine Erwartung haben, dass es uns verändert und dass wir uns diesem Wort auch ein Stück weit hingeben. So schreibt Jakobus in Jakobus 1, Vers 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit, und jetzt kommt's, und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Die Kraft, Seelen zu erretten, das bedeutet jetzt nicht Bekehrung oder so, sondern dieses Seelen errettet bedeutet jetzt Heiligung, dass wir verändert werden, dass unsere Seele verändert wird, dass das Reich Gottes sein Wesen in uns widerspiegelt und zu unserem Wesen wird. Und dazu bedeutet, dass ich mich diesem Wort stelle, und zwar mit Sanftmut. Dass ich mir was sagen lasse, gerne hinterfrage, gerne diskutiere, gerne viele Fragen stelle und doch eine Grundhaltung von Sanftmut. Gott will durch dieses Wort an mir arbeiten. Wenn uns das verloren geht, bei aller Wissenschaftlichkeit, bei allem, was man hinterfragen kann, bei allem, was auch dazugehört, gar keine Frage. Gott hat uns diese Intelligenz gegeben, auch gute Fragen zu stellen. Aber wir werden mit der Bibel dann weiterkommen, wenn wir ein Stück bereit sind, mit Sanftmut uns zu stellen, das heißt mit Veränderungsbereitschaft, uns etwas sagen zu lassen, auch etwas Unbequemes sagen zu lassen. Denn auch dazu ist Gottes Wort da und alles zu unserem Besten. Alles, um uns gemeinsam mit allen, die in dieses Reich kommen, auf die Füße zu stellen und am Wesen Gottes teilhaben zu lassen. Sanftmut ist also der Schlüssel gegenüber Gott und seinem Wort, der Schlüssel zur charakterlichen Veränderung. Dass wir immer mehr werden wie Jesus. Dass wir als Jesu Jünger nicht die sind, die sich die Sünde verkneifen müssen. Ich habe mir eine Liste gemacht. Meine tägliche To-Do-Liste, meine Not-To-Do-Liste. Was hier alles jetzt Sünde sein könnte und was ich alles vermeiden muss. Und dann komme ich und denke, ah, wäre ja doch schön. Aber nein, du hast es dir vorgenommen. Nein, ich muss mir nicht die Sünde verkneifen, sondern ich werde verändert. Und ich lebe heilig als etwas ganz Natürliches. Sanftmut gegenüber Menschen, Sanftmut gegenüber Gott. Dann der 9. Vers. Und hier geht's um die Friedfertigen. Die Friedenmacher werden Kinder Gottes heißen. In meiner Schlachter 2000, so haben wir es ja gehört, heißt es, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das machen andere Übersetzungen besser. Ich mag das Wort friedfertig nicht so gerne, weil wir sind berufen, aktiv Friedenmacher zu sein. Friedfertig klingt für mich ein bisschen passiv. Ja? Wenn also wieder Riesenstreit gibt und das Ganze explodiert wieder, dann hast du die Friedfertigen, die sagen, ich habe nichts gemacht. Ich bin da nicht gewesen. Ich habe nicht angefangen, der hat angefangen. So, dann ist das ist schon friedfertig. Aber es geht um mehr. Es geht um etwas ganz Aktives. Es sind zwei Worte hier im Griechischen, Areno Poios, und das bedeutet wörtlich übersetzt Frieden machen. Ja, so übersetzt auch die Elberfelder und viele andere Übersetzungen. Also Friedenstifter. Aber ich würde es noch platter übersetzen. Ich würde es so, wie es im Grundtext steht. Friedenmacher. Selig sind die Friedenmacher. Leute, die was machen. Und zwar Frieden. Die sich so einsetzen, dass Friede kommt. Und das passt ja sehr, sehr gut vorhin auch mit den Gedanken über die Sanftmut. Wie können wir Frieden machen in dieser Welt, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld? Nun, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, Frieden geschieht durch Entwaffnung. Frieden machen durch Entwaffnung. Menschen entwaffnen, die hochgerüstet unterwegs sind, hochaggressiv. Ich sag mal, jemand kommt zu dir und will dir sein Herz ausschütten und will dir sagen, wie jemand anders ihn verletzt hat. Vielleicht innerhalb der Gemeinde. Ja? Und dann sagt er, weißt du, ich habe dem so vertraut. Und dann hat er gesagt, und dann hat er noch hier und so. Und das sagt er dir ja jetzt im Vertrauen. Vielleicht so sonntags nach dem Gottesdienst. Und du guckst so durch den Saal und du siehst diesen anderen. Was machst du denn jetzt? Dieser andere ist ja auch dein Bruder, deine Schwester. Was machst du denn jetzt? Also, dass jemand kommt und sich so richtig ausspricht, ist okay. Das dürfen wir. Ja? Auch ganz einseitig seine Verletzung, ganz einseitig seine Sicht der Dinge. Das ist völlig okay. Dass du ihn in den Arm nimmst, und dass du sagst, du, das tut mir so leid, dass du da so verletzt bist. Ich kenne das auch aus meinem Leben, so Verletzungen. Und wenn man, das tut schon richtig weh, das tut mir so leid. Das ist auch okay, das darfst du auch. Trost und ihn zu trösten, ist völlig okay. Aber dann kommt auch der Moment, wo es den Mut braucht, diesen Krieger, diesen verletzten Krieger zu entwaffnen. Wenn du das nicht tust, dann trägst du seine Worte in dir und jedes Mal, wenn du diese andere Person siehst in deiner Gemeinde, denkst du an diese Worte, man will dir kein Vertrauen brechen, ohne dass du ihn ansprechen kannst. Und das kann eine Atmosphäre schon ganz schön vergiften. Alles so unter dem Deckmantel der Seelsorge und ich habe mich ja nur mal ausgesprochen. Das finde ich äußerst schwierig. Wozu würde ich denn da raten? Nun, ich würde dazu raten, ein Friedenmacher zu sein. Es kostet Mut, Krieger zu entwaffnen. Das kostet Mut. Manchmal wird man selbst verletzt. Und wenn man dann mal sagt, du, guck mal, nachdem man getröstet hat, wollen wir nicht mal gucken, ob wir einen Termin machen mit ihm und dass wir mal zu dritt reden und dass er mal seine Seite und dass wir mal miteinander reden. Vielleicht geht ja hier was mit Versöhnung. Vielleicht sieht er hier was ein. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Missverständnis. Sehr, sehr oft sind ja auch Dinge Missverständnisse. Manchmal, wenn mir zwei Leute ihre Konflikte erzählen, unabhängig voneinander, dann glaube ich kaum, dass das dieselbe Geschichte sein soll. Und doch kenne ich beide. Beides Geschwister. Beides Leute, die mir nicht ins Gesicht lügen, das weiß ich hundertprozentig, aber die Geschichten haben nicht mal Ähnlichkeit, wie sie eine gewisse Situation erlebt haben. Also, was hindert mich daran, Friedenmacher zu sein? Ja, und ich weiß, das braucht auch Mut. Und es kann auch sein, dass der andere mal sagt, sag mal, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ja, das ist mir auch schon passiert im Leben, dass ich verbinden wollte und dass ich ganz, ganz schlecht in die Fronten geraten bin und auf einmal die Angst haben musste, beide Seiten zu verlieren. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, worüber reden wir hier? Schon die alten Römer hatten ein Rechtssystem. Darauf basiert auch vieles von unserem Rechtssystem heute. Und schon die alten Römer haben gesagt, es werde auch die andere Seite gehört. Wenn ich mir die römische Geschichte angucke, finde ich das nicht das Reich der Gerechtigkeit, ganz bestimmt nicht. Da gab es viel Ungerechtigkeit. Aber so weit war man doch schon. Es werde auch die andere Seite gehört. Und wenn du mir dein Herz da ausschüttest, was jemand anders, den ich kenne, da gesagt haben soll oder gemacht haben soll, dann vergiftest du hier auch ein bisschen. Es muss darauf hinauslaufen, dass ich versuche, dich zu entwaffnen und zu sagen, lass uns doch nochmal zusammenreden. Lass uns doch nochmal versuchen, ihn zu verstehen. Lass uns doch nochmal gucken, was hier genau schiefgelaufen ist. Und so entwaffnest du und so schaffst du Frieden. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und wenn du das dann gefragt wirst, dann sagst du, auf der Seite des Friedens. Und ich möchte so gerne, dass du auch Frieden findest. Denn einfach dich mal aussprechen und dann damit so weiterleben, das ist schon nicht, was dem Frieden dient. Und ich will dir was sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, ich habe auch meine schwachen Tage und es kann sein, ne? Aber es gibt doch eine Entscheidung in meinem Leben. Wenn über dich böse gesprochen wird, werde ich dich verteidigen, so gut ich kann. Ich werde etwas Positives sagen. Ich werde nicht einfach mit in diese Kerbe schlagen. Das verspreche ich dir. Das ist meine Entscheidung. Wenn über dich und hinter deinem Rücken gesprochen wird, dann werde ich alles tun und versuchen, diesen bösen Redner zu entwaffnen. Und ich werde alles versuchen, euch zusammenzubringen zur Versöhnung und dass wir die Sache zu Jesus bringen können und dass ihr wieder Freunde und Geschwister und Gefährten sein könnt, so wie Jesus das möchte. Selig sind die Friedenmacher. Und Frieden machen bedeutet, dass Gott uns Gnade schenkt, manches Mal Menschen zu entwaffnen. Und ein zweiter Aspekt, und damit nähere ich mich schon dem Ende. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei, Friedenmacher zu sein, ist, wie macht man Frieden? Entwaffnen ist das eine. Das andere ist, Frieden macht man auch, indem man lernt, Rechte aufzugeben. Und das ist ein Wunderpunkt. Ich sage es noch einmal. Frieden macht man auch, indem man bereit ist, gewisse Rechte aufzugeben. Aber das sind doch meine Rechte. Hören wir jetzt gerade viel in der Corona-Krise. Grundrechte, Grundrechte, das sind doch meine Rechte. Aber es gibt auch ein Ansinnen Gottes, es gibt auch Situationen, wo gerade das Aufgeben von Rechten, ja, es ist dein Recht, aber du gibst es auf. Oder ja, du bist im Recht, aber du gibst es auf, du bestehst nicht drauf. Der Schlüssel ist zu einem Durchbruch, was Frieden in dieser Welt betrifft. Paulus sagt etwas Wunderschönes in Epheser 2, die Verse 14 und 15. Ich habe es euch mal mitgebracht aus der Hoffnung für alle. Da sagt er, durch Christus haben wir Frieden. Schön, Friedenmacher. Jesus war ein Friedenmacher, er hat Frieden gemacht. Durch ihn haben wir Frieden, prima. Und jetzt kommt's. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Boah, habt ihr das gehört? Durch ihn haben wir Frieden, das ist bekannt. Er hat die Mauer, die Juden und Heiden getrennt hat. Die Mauer, die Menschen trennt, die Feindschaft zwischen Menschen, er hat sie niedergerissen. Und wie hat er sie niedergerissen? Von seinem heiligen Thron aus mit einem mächtigen Wort, die Mauer sei niedergerissen. Nein, indem er seine Rechte aufgab. Als er sein Leben opferte, das musste er nicht tun. Er war der Einzige, der nie gesündigt hat. Alle haben sie doch immer recht. Ist doch was Menschliches, immer Recht haben zu wollen. Auch zur Zeit Jesu. Die Sadduzäer hatten Recht, die Pharisäer hatten Recht, die Zeloten hatten Recht, die Samariter hatten Recht, die Römer hatten schon lange Recht, die Griechen hatten Recht, die Heiden hatten Recht. Und der Einzige, der wirklich Recht hatte, der Einzige, der ohne Sünde war, der Sohn Gottes, er hängt am Kreuz und gibt seine Rechte auf und nimmt die Schuld und die Sünde der ganzen Welt auf sich. Das finde ich bemerkenswert. Das finde ich bemerkenswert. Durch Christus haben wir Frieden. Und wie? Indem er sein Leben opferte, hat er Frieden geschafft zwischen uns Menschen. Und das ist, wie es geht, wenn wir unsere Rechte aufgeben. Nun, das stellvertretende Opfer Jesu ist eine wichtige Dimension. Und so verstehen wir das dann immer sehr schnell. Jesus hat das ja für uns getan. Es war ja stellvertretend, sehr, sehr richtig. Aber es gibt auch eine zweite Dimension bei dem, was Jesus getan hat dort am Kreuz. Nämlich sein Vorbild darin, Rechte aufzugeben, um Frieden zu machen. Also noch einmal, Jesus hat das für uns getan am Kreuz, das ist das Stellvertretende. Aber für uns, seine Nachfolger, die wir immer mehr wie Jesus werden, ist es auch das Vorbild. Nämlich, dass indem ich meine Rechte aufgebe in gewissen Situationen, ich Frieden schaffen kann. Genau wie Jesus das getan hat. In 1. Petrus 4, Vers 1, da gibt es diesen Vers, über den ich immer wieder stolper und den ich wahrscheinlich auch schon dreimal zitiert habe. Petrus sagt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Lies mal nicht weiter. Wie könnte der Satz weitergehen? Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Ich versuche mal. Logisches Weitergehen wäre, deshalb brauchen wir das ja jetzt nicht mehr. Er hat ja für uns gelitten, war ja stellvertretend. Er ist ja ans Kreuz gegangen, er hat das ja für uns gemacht, also brauchen wir nicht mehr. Aber hochinteressant, wie es weitergeht. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Die Bereitschaft zu leiden, um Frieden zu schaffen. Die Bereitschaft nachzugeben. Die Bereitschaft, Rechte aufzugeben und das Recht haben aufzugeben, auch wenn wir noch so sehr meinen, im Recht zu sein, ist auch ein Stück gelebte Christusnachfolge. Und Jesus greift das dann auf in der Bergpredigt, wo es dann weiter erklärt, worum es ihm geht. In Matthäus 5, 40 bis 41, da heißt es, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Weile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Ich möchte nicht missverstanden werden. Es kann durchaus mal sein im Leben, dass wir mal für unsere Rechte kämpfen und dass wir mal aufstehen für unsere Rechte. Es kann nicht darum gehen, dass ich meine eigene Familie verhungern lasse, um ungerechte Forderungen anderen nachzukommen. Ja, darum kann es nicht gehen. Bitte nicht missverstehen, nicht in irgendwelche Extreme ziehen. Sondern es geht um die Bereitschaft, so wie Jesus mich auch führt, in gewissen Situationen Frieden zu stiften, indem ich auf meine Rechte verzichte. Das ist ein ganz, ganz guter, legitimer Weg. Und das müssen wir mit Gebet machen und schauen, wie und wann das dran ist. Wir haben ja so gerne Recht, oder? Wir haben ja so gerne Recht. Denk mal darüber nach. Die letzten drei Streitgespräche, die du hattest. Wer hatte Recht? Du, ne? Jedes Mal, ne? Krass, oder? Ich auch. Sind wir beide so besonders schlau? Nein, ich glaube, dass jeder, der hier nicht im Saal sitzt, aber zu Hause, das genauso empfindet. Und wenn wir an die letzten drei Streitgespräche und eifrigen Diskussionen, wir waren immer im Recht, ja? Recht haben, dass ich meine, dass ich Recht habe, das muss man mal verstanden haben, ist nichts Besonderes. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie oft ich mich schon geirrt habe, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich meine Meinung schon geändert habe, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Blödsinn ich manchmal als jüngerer Mensch geredet habe. Das heißt nicht, dass das Privileg der Jungen sind. Ich rede auch heute manchen. Aber ja, wenn ich darüber nachdenke, wo ich dann denke, boah, das kann ich nicht gesagt. Unmöglich. Ja? Und trotzdem, im nächsten Streit, werde ich wieder dieses Gefühl haben, dass ich Recht habe und für meine Rechte eintreten. Und wie schön, wenn wir als Jünger Jesu davon wegkommen. Ja? Jesus war im Recht und Jesus hatte Recht. Und Jesus sagt, all die Schuldzuweisungen, die ganze Schuld und Sünde der Menschheitsgeschichte nehme ich auf mich, um Frieden zu stiften. Und wir als seine Jünger sind auch dazu berufen. Das ist das Wesen Gottes, das Wesen des Reiches Gottes. Und das wird immer mehr auch unser Wesen, die wir dieses Wort mit Sanftmut aufnehmen. Worum geht es denn wirklich, wenn wir streiten? Es gibt ja dann so Dinge, hinter denen wir uns verstecken. Ja, nee, Uwe, aber es geht ja um die Wahrheit. Der hat das und das gesagt. Es geht ja um die Wahrheit. Ja, geht es wirklich um die Wahrheit? Ich glaube, ganz oft geht es um Richtigkeit. Und ich finde, diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Richtigkeit total wichtig. Habe ich lange, was ist denn der Unterschied? Nun, der Teufel zum Beispiel ist der Vater aller Lüge. Der kann keine Wahrheit. Aber dass 2 und 2 4 ist, das weiß er auch. Das ist eine Richtigkeit. Ja, was genau ist denn jetzt der Unterschied? Nun, wenn ich die Bibel richtig verstehe, das Neue Testament richtig verstehe, ist die Wahrheit eine Person, Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und die Pharisäer und die Sadduzäer mit den Steinen in der Hand, den anderen Menschen das Leben zu nehmen und das Gesetz durchzusetzen, voller eiskalter Richtigkeit. Und das unterschied sich von Jesus. Und egal, mit wem du streitest und du meinst, es geht um die Wahrheit, in dem Moment, wo du andere niedermachst, in dem Moment, wo wir uns voneinander trennen, in dem Moment, wo ihr bittere Wurzeln aufweist, nein, es ist nicht Wahrheit, es ist Richtigkeit, vielleicht, bestenfalls. Bei Wahrheit ist immer Liebe mit dabei. Bei Wahrheit ist immer das Wesen Jesu mit dabei. Das ist der Unterschied. Da bin ich dann bereit, wirklich auch mit den Augen des anderen mal zu sehen, mit dem ich hier gerade streite. Da bin ich bereit, auch meine eigenen Fehler höher zu hängen. Das machen wir ja auch, also das ist ja auch so menschlich, ne? So ein Reflex. Sofort relativiere ich. Und sag, ja, ich habe sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, aber was der, so, ne? Also das eine, ich sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, aber das andere runter und das andere rauf. Lass uns das mal sein lassen. Lass uns mal die eigenen Fehler dabei mal genauer angucken. Ja? In dem Sinne mal etwas selbstkritischer sein. Davon ausgehen, dass wir versagen können. Davon ausgehen, dass wir noch nicht vollkommen sind. Das würde uns sehr, sehr gut tun. Gut zuhören. Wirklich gut zuhören. Verstehen wollen. Fragen stellen. Paraphrasieren. Du, habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das und das und das und das und das? Und wirklich zu ringen, den anderen zu verstehen, um Frieden zu ringen. Das ist, was Friedenmacher tun. Frieden geschieht auch da, wo Rechte aufgegeben werden. Und wisst ihr, wenn ich mir die großen Konfliktherde dieser Welt angucke, wo Kriege nicht zur Ruhe kommen, wo immer wieder Blut fließt, und wenn ich dann im Fernsehen die Parteien sehe und wie sie dann diskutieren und wir haben und das und die haben und ach mein Gott, alle sind sie im Recht. Alle sind sie im Recht. Aber eins haben wir nicht in dieser Welt außerhalb des Reiches Gottes und das ist Frieden. Und das will Jesus uns anbieten. Das Wesen Gottes, das Wesen des Reiches Gottes wird zu unserem Wesen. Und als Jünger Jesu sind wir bereit, auch auf Rechte zu verzichten. Ich schließe mit einer sehr, sehr schönen Geschichte, die liebe ich sehr, die diesen Punkt quasi nochmal richtig schön illustriert. Da war ein alter Scheich. Und dieser alte Scheich war nicht sonderlich reich, hat sich gereimt, aber immerhin hatte er 17 Kamele. Und nun hat er ein Testament gemacht und in diesem, 3 Söhne hatte er, 17 Kamele, 3 Söhne. Und in diesem Testament verfügt er also jetzt Folgendes. Der Älteste soll die Hälfte seines Besitzes kriegen und der Mittlere, der soll ein Drittel kriegen und der Jüngste soll ein Neuntel kriegen. Also trafen sich jetzt diese 3 Erben, nachdem der Vater beerdigt war und alles über die Bühne war. Und sie trafen sich jetzt, um das Erbe zu teilen. Ja, aber das war gar nicht so leicht. 17 Kamele, wie viel sollte der Älteste kriegen? Er sollte die Hälfte kriegen. Also 17 geteilt durch 2, 8,5. Okay. Der andere Sohn, der mittlere, sollte ein Drittel kriegen. 17 geteilt durch 3, 5,66 Kamele. Doof. Was mit dem Jüngsten? Der sollte ein Neuntel kriegen. 17 geteilt durch 9, 1,88 Kamele. Da sagt der Älteste, es hat ja einen Grund, warum in so einem Testament ein Ältester bevorzugt wird. Der hat ja mehr Verantwortung und der hat auch mehr für den Vater getan, weil er ja früher erwachsen war und so weiter. Und deshalb würde ich mal Folgendes vorschlagen. Wir runden jetzt einfach mal auf und ich kriege 9 Kamele. Und dann gucken wir mal. Und dann sagt der Jüngste, sag mal Bruder, du hast ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich habe hier nur 1,88 Kamele und das willst du mir jetzt noch wegnehmen. Und du sollst jetzt noch mehr kriegen, der schon so viel mehr hat. Und auch der in der Mitte war nicht bereit, auf irgendetwas zu verzichten. Und so schrien sie sich an, so wurde das immer lauter. Und so gingen sie auseinander und es war klar, jetzt gibt's Krieg. Diese drei werden sich bekriegen. Das wird ohne Gewalt nicht zu lösen sein. Es gab einen weisen alten Mann, der hörte davon. Und er schickte Boten zu den Jungs und er sagte, lasst mich doch euer Mediator sein. Lasst mich euch doch beraten, vielleicht kriegen wir das hin. Also trafen sie sich noch einmal, da waren die 17 Kamele, da waren die drei Jungs und jetzt warteten sie auf diesen weisen Mann. Der kommt auf seinem Kamel geritten, er hatte nur eins. Und das Erste, was er tat, er sagte, ihr lieben jungen Männer, ich möchte gerne euch einmal mein aufrichtiges Beileid bekunden und ich möchte gerne euch mein Kamel schenken, weil ich glaube, das könnte heute helfen. Und er stellte sein Kamel als ein 18. zu den 17. Wow, jetzt kann man nochmal rechnen. 18 durch 2 ist 9. Das lässt sich machen. 18 durch 3 ist 6 für den mittleren. 18 durch 9 ist 2. Jeder kriegt ganz gerecht, was ihm zusteht. Die drei Männer, jungen Männer waren begeistert. Sie haben sich so bedankt. Du hast Frieden gemacht, Frieden gestiftet unter uns. Der Krieg muss nicht sein. Gibt es irgendetwas, was wir für dich tun könnten? Naja, sagte dieser Mann, du hast 9 zu dem Ältesten, du hast 6 zu dem Mittleren und du hast 2. 9 plus 6 plus 2 ist 17. Es wäre eins über. Wenn ihr mir das als Beraterhonorar geben würdet, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Eine süße Geschichte, wie ich finde, aber die doch eins klar macht. Nämlich, dass auch der Berater nicht leer ausgeht, nicht immer nur über den Tisch gezogen wird. Es geht nicht um schwache Menschen, die sich nicht wehren können und die sich immer nur über den Tisch ziehen lassen. Nein, es geht um bärenstarke Menschen, sanftmütig und fest entschlossen, Friedenzumacher zu sein in dieser Welt und dafür auch mal Rechte aufzugeben, doch in dem Wissen, dass wir Gott nichts schenken können und dass wir am Ende auch die Gesegneten sein werden. Das wünsche ich mir so sehr für mein Leben und für unser aller Leben, dass wir ganz tief diese Sanftmut Gottes verliehen bekommen, dass wir darin wachsen und dass wir fest entschlossene Friedenmacher sind. Das ist unsere Berufung in dieser verrückten Welt. Ich würde sehr gerne noch zum Abschluss beten. Mensch Jesus, dass Götter fordern und tolle Ideen haben und den Menschen sagen, wo es lang geht und wie sie zu leben haben, das ist nichts Neues. Das haben wir in jeder Religion. Aber dass du gekommen bist und Mensch geworden bist und du hast es uns vorgemacht, Herr, dafür beugen wir unsere Knie vor dir und beten dich von ganzem Herzen an. Du bist klasse, Jesus. Du bist wunderbar. Herr, und es berührt mein Herz, wie du diese Welt veränderst. Nicht mit Waffengewalt, nicht mit Überlegenheit, mit Sanftmut. Mit einer festen Entschlossenheit, Friedenmacher zu sein. Und ich bitte dich, lass dieses Wort in unserem Herzen Frucht bringen, Herr. Lass uns weiter darüber nachdenken, mit dir im Gespräch sein. Sanftmütig weiter auf dein Wort eingehen. Sanftmütig uns dem Heiligen Geist hingeben, dass er uns verändern darf und mit uns reden darf in den Situationen, wo wir mal Rechte aufgeben könnten, wo wir Dinge bewegen könnten. Jesus, danke, dass du uns berufen hast, eine Alternativgesellschaft zu sein. Danke, dass du dein Reich nicht einfach selber machst, sondern dass wir deine Mitarbeiter sind und dass wir in dieser Welt wahrlich etwas verändern können in deiner Kraft und mit deinem Auftrag. Danke, danke, danke. Amen.